Allen, die ich noch nicht mit Namen begrüßt habe, guten Morgen. Ja, es ist Ehre und Wertschätzung, der Name, oder? Ich würde gerne das Mikro einfach noch einen Moment weglegen und würde einfach gerne mit euch zusammen einfach noch eine Runde den Vater im Himmel ehren und wertschätzen. Einfach indem wir einfach die Namen, die wir von ihm kennen, ihm einfach entgegensprechen, ihn einfach dafür ehren, wer er ist. Du kannst das einfach reinrufen, ja?
Du bist sehr treu und wahrhaftig. Und der folgende Nacht.
Und der helle Morgenstern. Aber das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mein Bräutigam.
Du bist der Gott, der mich
sieht. Du bist der Herr der ganzen Schöpfung.
Du bist der, der vor sich sagen kann, ich bin, wer ich bin. Gott, deine
Frucht. Du bist der Ewige.
Der Vollkommene. Der Heilige.
Du bist alles geschaffen.
Du bist Liebe.
Du bist der Liebe. Du bist der Liebe.
Unser hoher Priester.
Der Vater, der Lehrer, der Vater.
Ist der Leib,
der
Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsse? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Römer 11, Verse 33 bis 36. Diese Worte von Paulus möchte ich an den Anfang meiner Predigt stellen, aber auch nicht vergessen, dass meine Familie euch ganz herzlich grüßt, dass Martin euch ganz, ganz herzlich grüßt. Und die Grüße nehme ich mit. Ich vergesse es nicht. Siri, erinnere mich, nein. Jochen hat mir erzählt von eurem Monatsthema Ehre, jetzt im Dezember. Und Ehre, sag ich mal, heißt ja erstmal jemandem gemäß dessen begegnen, wer er ist. Wir ehren alle Menschen, weil sie im Ebenbild Gottes geschaffen sind und damit würdig der Ehre. Die Hautfarbe ist egal, die Herkunft ist egal, die Religion, jedes Meinungsbild der Welt ist egal. Sie sind im Bilde Gottes zunächst geschaffen. Der Vater selbst liebt sie und erhebt Anspruch auf sie, ihr Gott zu sein. Sie sind in seinem Bild geschaffen und deswegen würdig der Ehre, weil es unserem Vater gefallen hat, sie zu erschaffen und ihnen Leben und Wert zu geben. Und deswegen ehren wir jeden Menschen. Und dennoch kennen wir das ja, dass Ehre auch besondere Formen annehmen kann. Unser Umgang, unser Verhalten gegenüber Personen kann andere Formen annehmen, weil, also ich sag mal, würde jetzt hier Königin Beatrix oder so reinlaufen. Unser Verhalten würde sich schlagartig ändern, oder? Weil jemand von Rang und Namen, von Stand, eine Person von Würde und Ehre den Raum betritt. Und genauso ist es mit unserem himmlischen Vater. Ich liebe diese Worte von Paulus, die ich vorgelesen habe. Er ist diese ultimative Person der Ehre. Von ihm kommt alles, zu ihm geht alles hin. In ihm hat alles sein Ziel. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Und Paulus staunt ja darüber, also wie unermesslich er ist, wie tief seine Gedanken sind, wie unergründlich seine Wege, seine Entscheidungen, seine Vorhaben. Und gleichzeitig ist er ja der Gott, der gesagt hat in Jesus Christus, komm, folge mir nach. Ich möchte dieses Leben mit dir teilen. Ich möchte dir meine Perspektive auf dieses Leben geben. Ich möchte dich teilhaben lassen an meinen Plänen, an meinen Vorhaben. Ja, ich bin der König dieses Königreiches, aber ich habe euch erkauft mit meinem Blut, ein königliches Priestertum zu sein, sagt Petrus, sagt die Offenbarung. Wir sind Teil dieser königlichen Mission und können auf einmal durch diesen wunderbaren, nahbaren Gott teilhaben an dieser Unermesslichkeit, die Paulus da nennt, an dieser Unausforschlichkeit. Ja, was ist es denn jetzt? Ist es jetzt unermesslich, unausforschlich oder können wir jetzt dann doch forschen? Es ist beides. Und das ist ja dieses wunderschöne Mysterium des Lebens mit Gott, in dem wir stecken. Uns hat sich jemand genaht, der so riesig ist, dass wir uns denken könnten, wo bin ich denn jetzt nah? Bin ich jetzt da hinten nah oder bin ich da nah? Weil er erfüllt alles in allem. Aber dennoch ist er nah und dennoch lädt er uns in seiner Riesigkeit ein, ihn tiefer und tiefer zu erforschen. Und das machen wir manchmal gerne und manchmal treibt es uns die Hand an die Stirn, oder? Und genau über diese Dynamik möchte ich gerne mit euch sprechen. Ich habe überlegt, welches ist so mein Lieblingsvers der Bibel, in der es um Ehre geht. Und das ist Sprüche 25, Vers 2. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen. Das ist ja genau diese Dynamik, die uns schon mal ungeduldig macht, die uns fragend macht, die mich manchmal sogar auch ein bisschen ärgerlich und auch ungeduldig macht. Wenn ich nach etwas strebe in dem Leben mit Gott, wenn ich mich nach etwas sehne in dem Leben mit Gott, möge es sein Offenbarung oder Antwort in irgendeiner Sache oder das Ausleben einer Gabe, die ich mir so sehr wünsche, oder das Vorankommen seines Reiches im Leben einer befreundeten Person oder in meiner eigenen Familie, oder ich möchte, dass das Reich Gottes sichtbar wird in dem und dem Teil meiner Arbeit oder meiner Stadt, aber es braucht Zeit und es verändert sich nicht. Ich denke, jeder von euch wird irgendwo Punkte haben, vielleicht auch tagesaktuell, wo du denkst, ach, wann hat da das Forschen sein Ende und wann sehe ich den König denn da? Wann sehe ich denn Gott da in dieser Frage, die ich habe oder in dem, wonach ich strebe? Da hinein spricht dieses: Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen. Ist hier die Verborgenheit, die Abgeschirmtheit oder auch die Verwahrung einer Sache zeigt ihren Wert. Wir Menschen kennen das auch. Für manche Dinge haben wir Hochsicherheitsmuseen. Für manche Dinge haben wir Tresore. Die zeigen den Wert, über den wir da reden. Etwas, das zu jeder Zeit für alle und ohne Einschränkung zugänglich ist, ist nicht sonderlich wertvoll, sondern ein alltäglicher Abnutzungsgegenstand wie der Boden unter unseren Füßen. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen. Drehen wir es doch mal um. Was wäre denn, wenn Gott uns zu jeder Zeit alle seine Schätze zeigen würde? Dann würden sie nicht zu dem Abnutzungsgegenstand. Auf keinen Fall, denn es sind Gottes Dinge. Sie wären immer noch unfassbar wertvoll, aber die Frage ist, wären Gottes Schätze dann für uns noch wertvoll? Wenn wir zu allem sofortigen Zugang hätten. Ich sage das nochmal. Wären Gottes Schätze für uns dann noch wertvoll, wenn wir zu allem sofortigen Zugang hätten? Oder ist nicht genau das Suchen und die Sehnsucht nach einem Schatz das, was dem Schatz in unserem Herzen diesen hohen Wert gibt? Ich denke, das beste Beispiel, um das zu verdeutlichen, ist, dass wahrscheinlich hat das jeder von uns schon mal erlebt. Wir sind in einem Museum, wir bleiben stehen vor einem wahrscheinlich sehr alten und tausende Euro wertvollen Objekt und stehen da und denken, ja, Nettes Teil. Jetzt muss ich aber auch mal weiter, damit sich meine 12,50 Euro Eintritt gelohnt haben. Und wir wertschätzen eigentlich überhaupt gar nicht, wie viele tausende Euro an Wert da eigentlich vor uns rumliegen, weil wir für 12,50 Euro den Zugang erkauft haben, sozusagen das mal eben sehen zu können. Das passiert mit Schätzen, die so zugänglich sind, so einfach zugänglich. Es hat uns so wenig gekostet. Es hat uns so wenig gekostet, dass wir sagen, okay, jetzt gucke ich mir eine halbe Minute an, vielleicht lese ich mir noch die Hälfte dieses kleinen Textes, des Ausstellungsstückes durch und dann gehe ich zum nächsten. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, weil was von ihm kommt, so unfassbar wertvoll ist. Und hinzu kommt, dass ohne geduldiges Warten und Suchen gäbe es ein paar Sachen nicht. Ohne geduldiges Warten und Suchen gäbe es keine Vorfreude. Ohne geduldiges Warten und Suchen gäbe es keine Hoffnung. Die Erwartung, dass noch etwas kommt. Und ihr wisst, Hoffnung ist eine der stärksten Kräfte, die diese Welt überhaupt hat. Wenn alles sofort, zu jeder Zeit da wäre, hätten wir keine Hoffnung. Keine positive Erwartung guter Dinge, die Gott versprochen hat. Es gäbe keine Sehnsucht. Es gäbe aber auch keine Beständigkeit und Treue, die sich etwas verschrieben hat und die an etwas dranbleibt. Und all das, Vorfreude oder einfach nur Freude, Hoffnung, Sehnsucht, Beständigkeit, Treue, das ist das, was Gott doch in uns anlegen möchte. Damit formt er unseren Charakter und er ehrt uns doch genau durch diese Prozesse, weil er uns seinem Sohn Jesus dadurch immer ähnlicher werden lässt. Der ewig Treue, der Beständige, der Gott der Hoffnung. Wir dürfen ihm ähnlich werden. Aber Gott wird kein Instant-Pulver in eine Tasse kippen, einmal heiß Wasser drauf umrühren, fertig. So funktioniert das nicht. Dafür sind wir ihm auch einfach zu wertvoll. Er weiß doch, wie unser Herz funktioniert. Er hat es geschaffen. Und er weiß, dass diese Prozesse es sind, die uns zu dem machen, was er schon jetzt in uns sieht. Und das ist ja das Schöne. Es ist ja nie eine Herausforderung im Sinne eines, ich stelle dich jetzt auf die Prüfung, Menschenkind. Es ist ein Vater, er ist ein Vater, der mit dir durch diese Prozesse geht und dich ermutigt, zu dem zu werden, was er jetzt schon in dir sieht, durch seinen positiven Zuspruch. Komm, wir gehen da zusammen durch. Komm, such. Strebe danach. Komm, ich helfe dir, treu zu sein. Du bist treu. Du bist jemand, ich sehe dich als beständig. Du bist jemand voller Hoffnung. Und mit uns zusammen geht er diese Prozesse, dieses Suchen, dieses Forschen. Und es ist seine Ehre, das machen zu dürfen. Oh, wie ist das Herz des Vaters wahrscheinlich geplatzt, als Jesus über diese Welt gegangen ist und den Menschen gesagt hat, das ist der Vater. Wie sehr muss der Vater sich gefreut haben, als Jesus die Gleichnisse erzählt hat, in denen er seinen Gott Vater, uns als Vater vorgestellt hat, der nahbar ist, der sich so freut über den Sohn, der wegläuft und der sich so freut über den Sohn, der immer da war und dessen Arm den einen in den Arm nimmt und dessen Arm den anderen nie losgelassen hat. Das ist doch derselbe unausforschliche Gott, der sagt, komm, erforsch mich. Und ich erforsche, ich helfe dir, denn ich bin ein Vater. Ich bin dein Vater. Ja, und das ist genau der nächste Punkt. Wenn alle Schätze Gottes zu jeder Zeit offenbar wären, dann bräuchten wir diese Vater-Kind-Beziehung auch überhaupt nicht mehr, für die er uns geschaffen hat. Jesus hat gelehrt, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Ich liebe es, junger Vater zu sein von zwei kleinen Jungs. Ich weiß, in meinem Haushalt, weil ich zwei Kinder habe, ich höre Bitten. Ich sehe kleine Leute suchen. Und ich höre kleine Leute anklopfen. Und ich weiß, in meinem Haushalt, wo ich Vater bin, wer bittet, dem wird manchmal gegeben. Wenn er in meinem Willen bittet, hat ja auch der Vater schon gesagt. Nein, aber Kinder finden, wenn sie suchen. Und Kindern wird aufgemacht, wenn sie klopfen. Und das ist die Dynamik der Vater-Kind-Beziehung, die sich Gott mit uns wünscht. Und das wäre alles nicht mehr da, wäre alles sofort für uns jederzeit zugänglich. Es ist seine Ehre, etwas zu verbergen, weil er der allmächtige, heilige Gott ist. Und es ist unsere Ehre, seine Dinge zu suchen und dabei in ihm einen liebevollen Vater zu finden. Denn ich sag mal, das ist der Punkt. Es ist die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen. Worin besteht denn diese Ehre des Erforschens? Das ist das, was ich eben sagte. Die Ehre des königlichen Erforschens ist, dass wir es ja in Gemeinschaft mit ihm tun. Es ist unsere Ehre, ihn zu kennen. Es ist unsere Ehre, ihn mehr und mehr zu kennen. Es ist unsere Ehre, einen Weg zu gehen. Es ist unsere Ehre, Prozesse mit ihm zu gehen. Denn wir sind in diesem Forschen nicht allein. Gott ehrt uns mit seiner Anwesenheit, mit seinem Zuspruch und mit seiner Verheißung. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Er ist immer da und immer nah. Und dann ist ja auch die Frage, wenn man etwas verbirgt, was ist denn die Intention dahinter? Warum verberge oder verwahre oder verstecke ich etwas? Man kann etwas vor jemandem verbergen, damit er es niemals findet. Oder man verbirgt etwas für jemanden, weil das Wechselspiel aus Suchen und Finden ein wunderschönes ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Guck mal, Bärbel, für dich. Na, ärgerst du dich?
Nein.
Wieso ärgerst du dich denn nicht? Das ist doch verborgen, was da drin ist. Ach, auspacken willst du das? Das heißt, die Geschenkverpackung ist gar kein Hindernis für dich? Das heißt, also ich verstehe jetzt nicht, warum die Bärbel sich nicht total ärgert und frustriert darüber ist, dass das, was ich ihr schenken möchte, vor ihren Augen verborgen ist. So, und ich nehme dir das jetzt nicht wieder weg. Das wäre nicht die Message. Nein, aber wir kennen diese Wechselspiele nur zu gut. Das war jetzt mit dem Geschenk im wunderschönen Papier verpackt, ist ja nur ein Beispiel dafür, dass die Intention dafür, etwas zu verbergen, eine wunderschöne sein kann. Ich verberge etwas für dich, weil es wunderschön ist, Geschenke auszupacken. Es wäre ja manchmal ein bisschen plump zu sagen, hier hast du dein neues Nackenheizkissen. Es ist doch, und so weiß doch Gott, dass wir gerne Nackenheizkissen auspacken. Oder was auch immer du dir gewünscht hast für dieses Weihnachtsfest, ja? Anderes Beispiel. Etwas für jemanden zu verbergen, damit er es findet. Lass mal ein paar Monate ins Land gehen, dann sind die Gärten dieser Nachbarschaft voll mit kleinen Eierchen und kleinen Schokolädchen und kleinem Geschenkchen Und Kinder laufen mit Körbchen, alleschen, habt ihr gemerkt? Laufen mit kleinen Körbchen durch den Garten, weil die Eltern etwas für sie versteckt haben, damit sie es finden. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen und die Ehre einer Könige, die Ehre der Könige, sie zu erforschen. Das, was Gott verbirgt, ist von vornherein darauf angelegt, dass wir es finden. Er hat uns doch von vornherein zur Gemeinschaft mit ihm erschaffen. Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Er wollte teilen, wer er ist. Er wollte teilen, was er hat. Er wollte teilen, was er macht. Und da hinein sind wir eingeladen. Unser himmlischer Vater beschenkt uns also damit, dass wir manche Sachen suchen müssen. Und einfach, um es nochmal vielleicht ganz biblisch auf den Punkt zu kriegen, Jesus sagt in Matthäus 13, Vers 11, euch, da sagt er zu seinen Jüngern, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Nochmal schwarz auf weiß. Euch ist es gegeben, die Geheimnisse, das ist ja auch wieder so ein verborgenes Wort, des Reiches Himmel zu verstehen. Also sagen wir uns jetzt allen mal, die wir in irgendwelchen Prozessen des Suchens und Wartens stehen, es ist mir schon gegeben. Sag das deinem Herz mal zwischendurch. Ich muss mir das immer wieder mal sagen, in Dingen, nach denen ich mich sehne, nach denen ich strebe, wo ich noch forsche, muss ich mir sagen, es ist meine Ehre. Und es ist schön, dass du es mir nicht direkt gibst. Es ist schön, dass ich suchen darf, dass ich mit dir suchen darf. Und es ist mir ja schon gegeben, dass ich es finden werde. Wann auch immer, weiß ich nicht. Aber ich laufe nicht ins Leere. Du läufst nicht ins Leere. Und vielleicht auch noch mal ein, zwei Bibelstellen dazu, was das Wort Gottes sagt, wie wir in diesen Suchprozessen an die Hand genommen werden. 1. Korinther 2, Vers 10. Uns aber hat Gottes offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Boah, das finde ich so krass. Uns aber hat es Gott offenbart. Dann geht es jetzt um ein anderes Thema in dem Korinther-Kapitel, ja? Uns hat Gottes offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Das heißt ja, das letzte Mal, als ich bei euch war, haben wir ja gesprochen über den Geist Gottes. Erinnert ihr euch? Den Herbeigerufenen, den Tröster, diese wunderbare, nahbare Person, wie Jesus, die jeden Tag bei uns ist. Und diese Person, die Jesus gesandt hat zu uns, der Heilige Geist, er ist es, der die tiefsten Tiefen Gottes kennt und erforscht. So, und was meint ihr? Wenn es ja auch unser Auftrag und unsere Ehre, unsere königliche Ehre ist, Gott zu erforschen. Wer ist der von uns beiden, von mir und dem Heiligen Geist, der morgens früh aufsteht und als erster sagt, komm, wir erforschen wieder. Es ist der Geist Gottes, noch bevor du in deine Hausschuhe gestiegen bist, der dir sagt, komm, mach mit mir mit, denn ich erforsche doch auch die Tiefen Gottes. Und du, heute ist zwar Montag, aber du bist auch heute dazu geschaffen, an meiner Seite die Tiefen Gottes zu erforschen. Jesus hat mich zu dir gesandt. Und ich bin dabei. Forsch du mit. Und so sagt es Jesus ja auch nochmal in Johannes 16. Johannes 16, Vers 13. Wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, ist das, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Wunderschön, ne? Der Heilige Geist wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Das ist das. Dieser dieser forschen Prozess. Wir suchen nach den Geheimnissen, nach dem Offenbarwerden des Königs und seines Königreichs in dieser Welt und haben den Heiligen Geist an unserer Seite, der immer wieder von Jesus nimmt und uns gibt. Und er nimmt und er gibt uns und er forscht mit uns. Wir sind nicht allein. Ich möchte euch gerne noch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, von so einem wirklich lang anhaltenden Such- und Forschprozess, der sehr, sehr viel mit mir gemacht hat und in dem ich Gott ganz wunderbar kennengelernt habe. Enthalten in dieser Geschichte ist auch eine der lustigsten Begegnungen, die ich mit Gott hatte. Freut euch schon mal. Und zwar ist das eine Geschichte, die begann im Jahr 2018. Da hatte ich im Mai 2018 hatte ich nachts einen Traum. Ich war mit meiner Frau Jael und ein paar anderen Leuten, war ich an einem See spazieren. Es war winterlich, der war teilweise zugefroren. Und ich wusste, ich verbinde etwas mit Gott an diesem Ort. Und da stand ich an diesem See und plötzlich hob sich aus dem Wasser ein silbernes Auto raus, ein Geländewagen. Und setzte sich vor mir auf die Straße und ich dachte, boah, wow, das ist ja krass. Und ich bestaunte dieses Auto, ging auf dieses Auto zu, alles in dem Traum. Und hatte das Gefühl, wow, Gott schenkt uns ein Auto. Jetzt müsste nur noch der Schlüssel stecken. Ich setze mich rein, der Schlüssel steckt und ich dachte, eigentlich brauchen wir ja zwei Schlüssel. Der zweite Schlüssel liegt daneben und ich dachte, boah, wow. Gott schenkt uns ein Auto. Ihr müsst wissen, zu der Zeit, ich wäre wirklich dankbar für ein neues Auto gewesen. Wir haben einen alten Fiat Panda gefahren, der hat auch so manches Auferweckungswunder von Jesus schon erlebt gehabt zur damaligen Zeit. Und ich wachte auf und ich war so voller Glauben und voller Dankbarkeit und irgendwie mein Herz hatte etwas erhascht von, ja, Gott schenkt uns ein Auto. Gott wird uns ein Auto schenken. Und damit bin ich in die nächsten Wochen und Monate und im Herbst dann des Jahres, ja, wortwörtlich spuckte unser roter Fiat Panda den letzten Lebenssaft aus, den er noch hatte. Durch den Auspuff kam ein Geschnodder und Gesodder da hinten raus. Es war ein wunderschöner Motorschaden. Also das hat sich richtig gelohnt und der war tot. Ja, möge er in Frieden ruhen. Ja, das Problem war eigentlich daran, dass ich zu der Zeit in meinem Referendariat war. Die meisten von euch wissen, ich bin Lehrer und ich hatte ein Pendelreferendariat. Ja, ich bin von Siegen nach Lüdenscheid gependelt, 45 Minuten Autostrecke oder 3 Stunden öffentliche Verkehrsmittel, weil das eine Katastrophe ist von der öffentlichen Verbindung. Und ich dachte so, ja, ein Auto wäre das. Eigentlich brauche ich ein Auto, um mein Referendariat weiterzumachen. Aber da war ja der Traum. Jetzt ist ein richtig guter Zeitpunkt. Jesus, ich bin bereit für das Auto. Nein, ehrlich. Jael und ich wussten, boah, das passt jetzt irgendwie alles zusammen. Unser Herz war so voller Glauben. Ein paar Monate vorher sagte uns das, jetzt geht unser Auto kaputt. Und wir haben diese Verheißung in unserem Herzen, Gott versorgt uns mit einem Auto. Und dann Lee, die erste Person, lieh uns ein Auto, die das gerade nicht brauchte. Und die zweite Person lieh uns dann irgendwann ein Auto, die es nicht brauchte. Ein Freund, der einen Monat in die Mission ging, lieh uns einen Monat ein Auto. Und ständig liehen uns Leute Autos. Und wir haben in der Nachbarschaft gewohnt, im Siegerland, in der man als guter Bürger zwischendurch auch bei seinen Nachbarn nach dem Rechten schaut. Und das war irgendwie echt unangenehm, da ständig ein neues Auto in die Garage rein und raus zu fahren. Aber wir hatten ständig neue Autos, die uns Freunde geliehen haben. Aber es war auch immer wieder so ein Prozess, so wann kommt denn unser Auto, das ich gesehen habe? Wann schenkst du uns unser Auto? So, und jetzt müssen wir es, am Sonntag müssen wir schon wieder unser Auto abgeben und ich weiß nicht, wie ich am Montag zur Arbeit komme. Also wirklich so, existenziell ist jetzt Quatsch, aber so ernst haben wir es so viele Male drauf ankommen lassen. Wirklich, so oft war es so, ich weiß nicht, wie ich Montag zur Arbeit komme. ÖV ist keine Option. Jesus, bitte versorg uns mit einem Auto. Und es kam ein Auto. Geliehen. Von irgendwem, der wieder irgendwo hinfuhr oder sein Auto nicht brauchte. Das sprach sich ja mittlerweile auch rum, wenn es braucht ein Auto ist. Und so zog sich das echt Monat für Monat. Wir hatten wenig Konstanz. Es war immer wieder das Fragen, was kommt als nächstes oder sollen wir uns jetzt selber eins kaufen? Aber wir hatten immer wieder in unserem Herzen dieses Zeugnis, nein, Gott wird uns mit Mobilität versorgen. Wir haben nichts gekauft. Wir hätten es machen können. Das Geld war nicht das Problem. Aber es war dieses, da komme ich gleich zu. Und es kam wieder ein Auto und dann, mittlerweile sind wir schon im März 2019, das heißt ein halbes Jahr ist schon rumgegangen, meine Abschlussprüfung vom Referendariat stand an, auch dafür habe ich wieder ein Auto geliehen gekriegt, ich habe keine Ahnung, mit welchem Auto ich da bei meiner Abschlussprüfung war, aber auch das hat alles geklappt und ich bin durch mein komplettes Referendariat wirklich, glaube ich, fast ein Dreivierteljahr oder so bin ich durch mein Referendariat pendelnd gekommen, ohne eigenes Auto, weil Gott uns immer wieder von irgendwem mit einem Auto versorgt hat. Aber zwischendrin ist es echt, diese Prozesse sind einfach zwischendurch echt hart. Daran festzuhalten, etwas von Gott gehört zu haben, nach etwas zu forschen, nach etwas zu streben, es wirklich als Ehre zu sehen, dass ich König bin und forschen darf nach dem, was ich glaube, was Gott für mich hat. Jedenfalls gab es dann im April, jetzt kommen wir zu dem lustigen Ereignis, gab es dann im April 2019, gab es dann so einen Moment, wo Jael und ich uns unterhalten haben darüber, was es bedeutet, gerade kein Auto zu haben und ich habe ja auch gesagt, dass ich echt darüber grübel und mich auch schon mal sorge, dass unsere logistischen Möglichkeiten gerade so begrenzt sind und ich mich manchmal einfach auch gedemütigt fühle, so als Lehrer und ich habe eine Garage, in der steht aber eigentlich kein Auto oder ständig irgendein anderes und ja, genau, wir haben wieder eins geliehen gekriegt. Ja. Und Jael sagte dann, sag mal, du, ich glaube, du machst dir jetzt gerade einfach ein bisschen zu viel Sorgen. Meinst du nicht, dass Sorge dein Herz ganz schön im Griff hat gerade? Und als guter Ehemann habe ich gesagt, Quatsch. Nein, ich habe das alles im Griff. Ich bin nicht zu sehr besorgt. Es kam die Nacht des Tages. In der Nacht wache ich auf einmal auf und höre glockenklar in mir ein Wort, super laut, apprehensive. Und ich dachte, okay, was war das? Apprehensive. Und es wiederholte sich und ich war sehr wach und dachte, oh, ich muss mal aufs Klo. Und ging aufs Klo und in mir die ganze Zeit dieses Wort, apprehensive. Apprehensive. Ich hatte keine Ahnung, was das heißt. Ich dachte nur, wahrscheinlich ist das Englisch. Nachdem ich dann fertig war mit, habe ich ja gerade gesagt, gucke ich in meinem Handy nach, in so einem Wörterbuch, tipp da mal ein, apprehensive, und lese vor mir und fange laut an zu lachen, die Übersetzung des englischen Wortes apprehensive, besorgt. Und ich dachte, ja, okay, vielleicht hatte Jael ja doch recht, danke lieber Vater, dass auch du mich nochmal so dezent darauf hinweist. Nein, aber Ich spürte einfach, damit ging so dieses Gemeinsame, dieses Forschungsprozesses einher. Für mich war damit so viel der Humor, aber auch diese ermutigende Liebe, dieser Beistand Gottes zu spüren. Vertrau mir, gib mir deine Sorgen. Ich weiß doch, dass du dich sorgst. Gib mir deine Sorgen, vertrau mir, guck nicht auf das, was du siehst. Guck auf mich. Ja. Und tatsächlich im Sommer 2019 war immer noch kein Auto geschenkt irgendwo da. Aber wir haben uns dann selber ein Auto von unseren Gehältern geschenkt. Wir haben uns selber ein Auto gekauft, weil wir irgendwann dann auch Frieden hatten und wussten, es ist okay. Es war nicht so, wie wir dachten, dass es sein wird. Aber wir haben nicht das Wunder erlebt, von dem wir dachten, dass wir es erleben. Aber das Wunder, das wir erlebt haben, hallo! Wir wurden fast ein ganzes Jahr lang, müsst ihr euch mal reinziehen, wir wurden fast ein ganzes Jahr lang mit Autos versorgt. Wir hatten fast ein komplettes Jahr lang Auto über Auto über Auto über Auto geliehen. Und mal ehrlich, so kann man den Traum fast auch deuten, oder? Dass Gott uns mit einem Auto versorgt. Zwar mit keinem eigenen, aber Gott hat uns über ein Jahr mit Autos versorgt. Und dann haben wir uns eins gekauft. Und Gott hat uns auch mit Geld versorgt, dieses Auto zu kaufen. Aber das ist auch so was ich gelernt habe in diesen Suchprozessen, in denen es uns schon mal so schwer fällt. Wir schauen schon mal so leicht auf das, wo unser Fokus uns irgendwie drauf lenkt, und wir gucken auf das, was nicht da ist, und verpassen dabei total das, was Gott vor unseren Augen tut, was eigentlich total wundersam und schön ist. Weil wir so drauf gepolt sind, es muss genau das sein. Und so sieht das ja aus, unerschöpflicher Vater, der ich weiß, was genau du machen willst. Oder? So sind wir doch. Und dabei verpassen wir, was dieser liebe Vater macht, wenn seine Kinder bitten und suchen. Nur dass sie manchmal halt woanders suchen und er dann rufen muss, kalt, noch kälter, komm mal hier rüber, guck dir doch mal an, dass du fast ein Jahr lang mit Autos versorgt wurdest. Ah, das Leben ist ein schönes. Ich möchte mit Folgendem aufhören. Eine mir sehr nahestehende Person hat, als diese Geschichte dann vorbei war, wir ein eigenes Auto hatten, eine mir sehr nahestehende Person hat mich danach gefragt, warum habt ihr euch nicht einfach ein Auto gekauft? Warum habt ihr euch nicht einfach zwischendrin ein Auto gekauft? Und mir hat diese Frage so wehgetan. In dem Moment hat sie mir wehgetan. Weil diese Person nicht verstehen konnte, was das für mein Herz für ein Jahr war. Für mich war es ein ganz, ganz tiefer Ausdruck der Ehre gegenüber meinem Vater, mir kein Auto zu kaufen, obwohl ich es einfach hätte machen können. Es war für mich ein Ausdruck von Ehre und von Anbetung, aber auch von Nachfolge geworden zu sagen, und ich halte daran fest, was ich glaube, von dir gehört zu haben. Ich möchte da hineinwachsen zu vertrauen, wenn es drauf ankommt. Ich möchte da hineinwachsen, dass es auch mal hart sein darf. Dass ich nicht weiß, was ist in 3 Tagen. Und ich möchte das aushalten. Ich möchte, dass mein Glaube wächst. Und ich möchte dich damit ehren. Und deswegen haben wir uns ein Jahr lang kein Auto gekauft. Denn es ist die Ehre Gottes, eine Sache zu verbergen. aber die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen. Lasst uns unsere Forschungsprozesse, unsere Suchen, unser Streben, unsere Ungeduld, lasst uns sie als unsere Ehre sehen. Amen.